Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, heute zu der Frage, warum die Leute auf dem Mikro rumkauen.
Damit alle anderen sie verstehen.
Richtig. Hallo, Brigitte.
Hallo, Nina.
Herzlich willkommen zurück nach dem Schulbuchgeschäft.
Ja.
Ja. Mhm. Mit ein paar neuen Buchtipps. Bist du überhaupt zum Lesen gekommen?
Sehr wenig. Und ich bin... Ja, ehrlich, im Moment in so einem Modus. Ich habe, ja, doch teilweise lese ich die Bücher ganz, aber ich lese auch zurzeit 2 oder 3 Titel parallel. Das ist nicht immer so ganz förderlich, weil gerade bei Belletristik kann man dann schon mal den Faden verlieren, wenn das etwas komplexer wird. Und dann blättert man halt wieder zurück und denkt, ah ja.
Und auf einmal haben sich die beiden Titel zu einem ganz neuen vermischt.
Ja, so ungefähr.
Aber gut, parallel lesen kennt, glaube ich, jeder Buchhändler irgendwie. Möchtest du denn direkt anfangen?
Das kann ich gerne machen. Also gut. Ich fange an mit einem Buch, was jetzt im Sommer rausgekommen ist. Ute Mank, Elternhaus.
Mit dem interessanten Cover.
Ja, das hast du direkt gesagt, dass das Cover so interessant ist, weil...
Weil da so, es ist einfach quietschbunt. Da ist eine sehr blumige rot-grüne Tischdecke und darauf sieht man eine weiße Kaffeetasse, die auf einem orangenen Untersetzer steht mit einem Stück Schokolade, einem recht altmodischen Löffel und halt der schwarze Kaffee in der Mitte. Und das Ganze ist umrundet von rosa Farben.
Ja, genau. Also der Hintergrund wirkt irgendwie sehr... Ja, erinnert mich so an englische Gärten, so auch die Rosen. Und die Tasse ist halt so 70er-Jahre-Look und auch dieses ordinär Orange, was halt so Mode war. Und das passt so gar nicht zu diesen zart rot-rosa farbenen Rosen. Also, naja, gut. Das ist wirklich, schon so ein Schnitt im Cover.
Passt es denn zum Inhalt?
Könnte man sagen, weil das ist halt, der Inhalt dreht sich darum, was passiert eigentlich, wenn die Eltern älter werden oder alt werden. So ganz zentral ist das ja oft bei der Elterngeneration, die wir so kennen jetzt, die haben sich irgendwann in den 50er, 60er Jahren ein Häuschen gebaut, zusammengespart. Das war halt... das erstrebenswerteste Ziel, ein Eigenheim zu haben. Möglichst noch mit großem Garten drumherum, wo man dann Gemüse anbauen konnte und auch so quasi noch ein bisschen Selbstversorger sein konnte. Ich weiß nicht, also die Älteren unter uns werden sich immer dran erinnern an so Keller, Regale in dem Keller, vollgestellt mit Einkochgläsern. Da war Obst eingekocht, also alles, was der Garten hergab, Gemüse. Das war eben die Form der Haltbarmachung, also Tiefkühltruhe war damals noch exotisch. Und interessant war dann immer, wenn man sehr gute Ernten hatte, dann konnte man das gar nicht alles verbrauchen. Das heißt also, wenn die frische, neue Ernte kam, musste man erstmal die Ernte vom vorigen Jahr, also das Eingemachte essen. So lief das oft ab. Also an solche Dinge kann ich mich noch ganz gut erinnern. Dann stellt sich auch direkt die Frage, für wen wäre das ein Buch? Also ich denke schon, in der Regel für Leute, die älter sind, die diese Situation entweder so kurz vor sich haben, weil die Eltern halt jetzt ins Rentenalter kommen, oder eben sie schon durchlebt haben. Und so ganz im Mittelpunkt steht eben, wie der Titel sagt, das Elternhaus. Was bedeutet das eigentlich? Sieht man dann seine Wurzeln als Kind da? Kann man sich da leicht von lösen? Klar, wenn man jung ist, wenn man dann rausgeht, studiert, eine Ausbildung macht oder so, dann ist man ja froh, wenn man das alles erstmal hinter sich lässt. Und je älter man wird und je mehr man sein Leben selber eingerichtet hat, desto mehr fällt das dann auf, das ist etwas Statisches, etwas Festes. Das ist halt immer da und man kann sich als Kind praktisch nicht vorstellen, dass dieses Elternhaus nicht mehr als Elternhaus da ist. Und darum dreht es sich eigentlich auch in diesem Buch. Es geht um eine Familie, die Kinder sind 3 Geschwister, alles Mädchen, die aber so im Laufe ihres Erwachsenwerdens auch teilweise den Kontakt so untereinander verloren haben. und die jetzt im Grunde genommen wieder zusammenkommen, weil halt die Älteste der Töchter sagt, also das Haus, das geht nicht mehr für die Eltern, die Treppen sind zu steil, die müssen barrierefrei leben. Das heißt, ich suche denen eine altersgerechte Wohnung und die ziehen um. Und die Eltern machen das auch mit. Man hat aber den Eindruck, also erstmal sind sie da nicht so sehr zufrieden mit. Also es ist schon, die Nachbarn sind weg, die normalen Routinen, ne? Man geht morgens den Bürgersteig kehren oder so. Das fehlt dann den Eltern. Und diese quasi eigenmächtige Entscheidung, auch die Überlegung, ich verkaufe das Haus, was die ältere Schwester macht, die stößt bei den jüngeren Geschwistern doch zunehmend auf Widerstand. Und jede von diesen Geschwistern, einschließlich der ältesten Tochter, die eigentlich diese Veränderung angestrebt hat, die nähern sich immer wieder diesem Elternhaus. Die gehen dann schon mal nachts dahin, setzen sich auf die Treppe oder setzen sich in die Küche. Also man merkt, das hat schon was ganz Besonderes. Das ist, ein Elternhaus ist eine Art Wurzel, die man hat. Und ja, und das damit zu ringen und auch mit seiner eigenen Entwicklung und auch mit seinem eigenen Älterwerden dann klarzukommen, das ist auch Thema des Buches. Zum Teil auch, dass erst an diesem sehr späten Zeitpunkt die eine Schwester, die immer sehr für sich gelebt hat und eigentlich auch möglichst keine Bindungen haben wollte, weder familiär noch irgendwie zu Lebensgefährten oder Partner, die merkt auf einmal, ja, also irgendwie ist das schon, hat solche Verbindungen, solche familiären Strukturen, die können sehr beengend wirken, aber sie geben auch eine gewisse Sicherheit. Also von daher, das ist nicht schwermütig, das Buch. Das Ende ist auch nicht so, dass man sagt, ah, jetzt ist es so ausgegangen. Das ist mehr oder weniger ein offenes Ende. Aber ich finde, da werden mehrere Thematiken einfach recht gut angesprochen.
Mhm. Okay, das klingt spannend. Hätte ich jetzt bei dem Cover ehrlich gesagt nicht so ganz erwartet. Ich fand es irgendwie ein bisschen, es gibt schön kitschig, aber es gibt halt auch einfach nur kitschig. Und bei dem dachte ich so, okay, es ist wirklich kitschig-quietschig.
Ja, das ist halt, ne, es zeigt so ein bisschen auch diesen Spagat, der da gefordert wird von den Generationen.
Ja, okay. Ich merke gerade. Ah, jetzt bin ich wieder da. Ha. Wir haben nämlich festgestellt, eins dieser Kabel hat einen leichten Wackelkontakt. Aha, ich habe das Kabel. Also wenn ich ab und an mal weg bin, das Kabel hat einen Wackelkontakt. Wir arbeiten daran. Aber jetzt gerade geht's gut. Das hatte ich mit der Sina in der vorletzten Folge. So. Okay, das zum Thema Elternhaus. Möchtest du noch was sagen?
Nein, ich gucke schon ganz gespannt auf deinen Titel, den du jetzt vorstellst.
Der auch quietscherot ist. Den hatte ich auch letztes Mal schon angekündigt. Ich habe es dieses Mal geschafft, sämtliche Titel, die ich letztes Mal angekündigt habe, tatsächlich zu lesen und heute vorzustellen. Ich bin ganz stolz auf mich. So, ich hatte nämlich letztes Mal schon den zweiten Band von Seishi Yokomizo besprochen, Morde auf der Insel Gokmon. Und ich habe jetzt endlich den ersten gelesen, die rätselhaften Honjin-Morde. Und den möchte ich heute vorstellen, denn ich bin sehr begeistert von dieser Krimireihe von ihm. Ich hatte letztes Mal schon gesagt, der gute Mann hat 77 Romane aus dieser Reihe geschrieben, die jetzt zum ersten Mal auf Deutsch übersetzt werden. Das ist der erste Band. Ich habe schon gesehen, im Englischen gibt es jetzt mittlerweile 5. Ich hoffe sehr, dass die jetzt auch nach und nach nach Deutschland kommen. Wir haben etwas Lautstärke da draußen. Okay, gut, zurück zu den rätselhaften Honjin-Morden. Ja, worum geht es? Also Seishi Yokomizo, kann ich schon mal vorwegnehmen, es fängt jetzt nicht so an wie der klassische Detektivroman. Es ist zwar ein klassischer Detektivroman in die Richtung Agatha Christie, Sherlock Holmes gehend, aber es fängt nicht direkt so an. Seiji Yokomizo hat so die Art, erstmal in die Geschichte wirklich einzuführen. Es geht, er beschreibt erstmal, was sind Honjin überhaupt. Er gibt einen gewissen Hintergrund zu der gesamten Zeit, in der das spielt. Das spielt nämlich am 23. November des Jahres Showa 12, was das Jahr 1937 ist. Es wird nur als Showa 12 bezeichnet, da das aus der Showa-Zeit halt stammt. Irgendwie finde ich das gerade etwas irritiert. So. Kurzer Wiedereinstieg nach einer kurzen Unterbrechung. Wir hatten eine gewisse Nebengeräusche aus dem Nebenzimmer. So, zurück zu den Honjin-Morden. Also, das Ganze spielt am 23. November des Jahres Showa 12. Und Herr Yokomizo gibt einem erstmal einen kleinen Einstieg. Die Geschichte beginnt damit, dass das Ganze spielt in einem Dorf. Das Dorf heißt O. Und es spielt zwei Tage vor einer sehnlichst erwarteten Hochzeit. Und in diesem Dorf O taucht auf einmal ein Mann auf, dessen Gesicht verzerrt ist mit Narben und der an der rechten Hand nur noch drei Finger hat. Nämlich den Daumen, den Zeige und den Mittelfinger. Ist schon mal ein netter Hinweis auf die Dinge, die kommen werden und die einem ein bisschen auch in die Irre führen werden. So, denn als nächstes wird erstmal erklärt in Kapitel 2, was sind denn überhaupt jetzt Honjin, woraufhin dieser Titel halt basiert. Honjin sind Gasthäuser in Japan, die ausschließlich vom Adel übernommen werden, beziehungsweise die von Adligen genutzt werden für Übernachtungen. Das ist also nichts für das reine Fußvolk. Genau. Das Proletariat bleibt gefälligst draußen. Dementsprechend sind Honjin recht prestigeträchtig. Gerade auch für die Familien, die betreiben. Die werden von Generation zu Generation weitergegeben. Und irgendjemand aus der Familie muss das halt machen. Denn wer würde auf dieses Prestige verzichten wollen? Das Buch, die Geschichte, dreht sich nun um die Hochzeit. Moment, ich habe die Namen mal wieder vergessen. Es tut mir leid. Einmal zwischen der Familie Ishiyanagi und der Familie Kubo. Und zwar soll der älteste Sohn der Ishiyanagis, der Kenzo, mit der Katsuko Kubo verheiratet werden. Eine Hochzeit, die jetzt nicht unbedingt für Freudenstreie in der Ishiyanagi-Familie sorgt. Und die unter einem gewissen schlechten Stern durchaus auch steht. Die Hochzeit findet jedenfalls statt. Und wie es sich für einen detektivischen Roman natürlich gehört, während dieser Hochzeitsnacht verstirbt das Brautpaar.
Ach, gleich beide?
Ja, gleich beide. Denn bei diesem Mordfall handelt es sich um einen Locked Room Murder Mystery. Nämlich der Mord findet in einem Raum statt, der angeblich verschlossen ist. Niemand kommt rein, niemand kommt raus. Jetzt ist die Frage, wie ist das Ganze geschehen? Denn der Mord ist recht spektakulär geschehen, nämlich halt in diesem Locked Room. Die beiden haben sich zu Bett begeben nach der Hochzeit, sterben dann und man hört während der Nacht auf einmal eine Koto klingen. Eine Koto ist ein Saiteninstrument, ein klassisches japanisches, welches nur mit drei Fingern gespielt wird, nämlich mit dem Daumen, dem Zeigefinger und dem Mittelfinger.
Ah.
Was für ein Zufall, wo du auf einmal ein Fremder in diesem Dorf aufgetaucht ist, der nur drei Finger hat. Hat der vielleicht etwas damit zu tun oder wird man hier auf falsche Fährte geführt? Man weiß es nicht so genau. Jedenfalls, der Onkel der Katsuko, der verstorbenen Braut, nimmt das Ganze ein bisschen in die Hand. Er möchte natürlich wissen, warum ist seine Nichte jetzt verstorben? Und er schickt nach dem Kosuke Kindaichi, welcher unser Protagonist in diesem Buch ist und auch in den kommenden Kriminalromanen, denn er ist der Hauptdetektiv der Geschichte.
Ah, ja.
Ein sehr liebenswerter Detektiv, wirklich. Der im zweiten Teil auch als kauzig beschrieben wird, worunter ich mir einen älteren Herrn vorstelle, ja. Aber er ist in diesem Buch gerade mal Mitte 25, Mitte 20, irgendwas, genau.
Interessant.
Ja, er ist ein sehr herrlicher Kerl, wird auch, ich erkenne auch gewisse Parallelen zu Sherlock Holmes, der ja nun mal auch klassisch ein bisschen mit Drogen auch experimentiert hat, das hat er hier auch gemacht, man hat gewisse Parallelen. apropos Parallelen, dieses Buch nimmt auch sehr viele Referenzen und benennt auch sehr viele klassische Detektivgeschichten, gerade auch aus dem europäischen Raum und auch aus dem amerikanischen. Fand ich sehr cool. Ja, Kosuke Kindaichi kommt auf jeden Fall in dieses Dorf O und macht sich dann daran, diesen Fall zu lösen. Und ich muss sagen, das ist auch wirklich sehr unterhaltsam. Also mich hat der Fall sehr begeistert. Ich habe nicht alles davon kommen sehen, was hier passiert. Der Roman hat definitiv einen gewissen Überraschungsfaktor. Indizien, die eingeworfen werden, bei denen man sich fragt, okay, war es das jetzt schon? Ist er jetzt wirklich der Mörder oder hat das jetzt wirklich was damit zu tun? Die werden teilweise irgendwann dann mal verworfen. Das fand ich auch sehr spannend. Allgemein die Auflösung des Romans fand ich sehr zufriedenstellend. Ich habe der Sina schon gesagt, ich habe ja mit dem zweiten Teil angefangen. Kann man durchaus machen. Also man muss nicht zwingend den ersten lesen. Ich würde es teilweise manchen auch empfehlen, mit dem zweiten zu starten. Einfach weil in dem ersten Band der Kosuke erst nach der Hälfte des Buches erst auftaucht. Also wer den Detektiv direkt am Anfang mit dabei haben möchte, sollte vielleicht mit dem zweiten anfangen. Wer ein bisschen warten kann und bereit ist, einiges an Expositionen wirklich zu lesen für diesen Roman, der kann hiermit auch durchaus starten. Ich fand den auch sehr interessant. Die Exposition war auch nicht langweilig. Vor allem, weil Seishi Yokomizu den Leser auch direkt anspricht und er einem quasi auch für die nächsten Kapitel schon spoilert. Das fand ich auch sehr cool, indem er in dem einen Kapitel auf einmal am Ende sagt, ja, wenn das Brautpaar jetzt nur wüsste, dass es die nächste Nacht jetzt nicht überlebt, dann im nächsten Kapitel sterben sie. Und du sitzt dann davor, ah, okay, das sagst du mir jetzt einfach so, dass im nächsten Kapitel die zwei jetzt sterben. Gut, weiß ich Bescheid. Aber es weckt eine richtige Neugierde, weil man jetzt wissen will, okay, und wie jetzt? Ich lese jetzt mal weiter.
Und wann ist das Buch im Original erschienen?
Um 1970.
Ah ja.
Ist das erschienen. Der Seishi Yokomizu hat auch gelebt von 1902 bis 1981. Und ja, die Kosuke Kindaichi Reihe besteht aus 77 Büchern. Genau. Und das ist der Auftakt des Ganzen.
Also der japanische Kriminal.
Ja, ist er wirklich. Er wird auch als solches bezeichnet. Für den klassischen Detektivroman. Ja.
Also, den gibt's auch in Japan.
Ja. Zurück ins Deutsche oder wo gehen wir jetzt hin? Elvira Sartre?
Es ist nicht ganz in Deutschland, aber da hast du mich jetzt gerade kalt erwischt. Ich muss jetzt wirklich mal gucken, die Autorin. Spanierin.
Ah, okay. Spanierin.
Eine junge Spanierin, geboren 1992. Der Roman heißt, also von Elvira Sastre, Die Tage ohne dich. Das ist eine, sind eigentlich zwei Liebesgeschichten. Es sind zwei Geschichten, die miteinander verwoben sind, die auf verschiedenen Zeitebenen spielen. Da geht es einmal um die Generation der Großmutter des zweiten Erzählstrangs. Also es ist ein bisschen, wirkt erstmal so ein bisschen kompliziert, ist es aber im Grunde genommen nicht so unbedingt.
Okay. Also
der Enkel ist Gail. Ich habe Gail, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, okay. Der ist Kunstdozent und der ist eben emotional und also hat ein sehr, sehr liebevolles Verhältnis zu seiner Großmutter Dora. Und deren beiden Liebesgeschichten werden im Grunde genommen erzählt. Einmal die Liebesgeschichte seiner Großmutter Dora, die Lehrerin war. Und für damalige Verhältnisse höchst skandalös sich in einen ihrer Schüler verliebte. Mhm. Und wie sie das schildert und wie sie da trotz der Widerstände, also diese Liebe auch gelebt haben, das finde ich schon sehr beeindruckend. Man hat auch niemals das Gefühl, also ich muss nachher nochmal nachrechnen, wie weit altersmäßig diese Lehrerin Dora und ihr Schüler eigentlich auseinander waren.
Ja.
Aber das ist Ne? Das ist eigentlich eine Beziehung auf Augenhöhe gewesen. Und ja, es war halt eine große Liebe und diese große Liebe endete dann ziemlich abrupt durch den Tod ihres Geliebten. Der Enkel, wie gesagt, Kunstdozent, eigentlich eher so ein bisschen zurückgezogen lebend, also nicht extrovertiert, sondern introvertiert, trifft seine Liebe ganz zufällig in Form oder in Person des Modells für die Bildhauerklasse, also eine junge Frau, die so ganz anders ist als er, also sehr spontan, sehr lebenslustig. Und diese beiden Geschichten werden so miteinander verwoben. Die Großmutter Dora hat natürlich auch sehr viel Lebenserfahrung. Es gibt dann immer irgendwie praktisch so Leitsätze. Also zum Beispiel, dass man ja auf jeden Fall versuchen sollte, seine Träume zu verwirklichen. Also was man ja heute auch immer so sagt. Und dass sie das eben auch gemacht hat in einer völlig anderen Zeit als heute. Also gegen viele Widerstände, also ihr Geliebter oder ich glaube nachher auch ihr Ehemann, stammte mit seiner Familie aus Kuba. Die waren nach Spanien eingewandert. Und sie ist dann nach dem Tod ihres Mannes mit dem Kind, das damals so 4, 5, 6 Jahre war, wirklich nach Kuba gereist, um diesem Kind nochmal die Heimat seines Vaters zu zeigen. Also das sind auch so berührende Augenblicke und es dreht sich viel um Liebe, ist aber nicht schnulzig.
Okay.
Also ich finde dieses Zitat von Christine Westermann, was sie zu dem Buch gemacht hat, wirklich sehr passend. Sie sagt, es ist sehr poetisch, sehr philosophisch und sehr weise erzählt.
Oh, das sind Schlagworte für mich.
Genau. Und wie gesagt, es ist von einer jungen Spanierin, es ist also schon eine Stimme, ja, eine jugendliche Stimme, die das erzählt. Es ist,
okay, also ist es auch ein Buch generationenübergreifend, ja, zum Lesen?
Auf jeden Fall.
Okay.
Es ist eben auch eben gerade für junge Leute, ne? Also meine erste Vorstellung habe ich gedacht, naja, das ist, da muss man eigentlich so ein bisschen in der Situation drin sein, ne, mit dem Elternhaus in irgendeiner Form.
Ja.
Also entweder, dass man es so kurz vor sich hat oder in der Verwandtschaft miterlebt. Aber hier bei dem Buch, da kann ich sagen, das ist wirklich generationenübergreifend. Das kann jeder lesen, aber das können auch gerade junge Leute lesen.
Schön. Hat man ja eher etwas selten.
Ja. Mhm. Ich denke auch so vom Stil her oder so passt das.
Ja. Cool, aber schon auch eher etwas literarischer, dadurch, dass es ja poetisch, als poetisch mit Weisheiten und philosophisch noch beschrieben wurde. Okay, also eher.
Aber nicht intellektuell schwerlastig.
Okay, wir können es einordnen. Gut. Ja. Sehr schön, cool.
Und das hat natürlich ein wunderschönes Cover.
Ja, das hat mich auch schon angesprochen. Und jetzt, wo ich weiß, worum es in ungefähr geht, bin ich neugierig drauf. Ich werde mal reinlesen.
Ja. Aber wie gesagt, sehr gefährlich, wenn man das parallel liest, weil das eben selber nochmal mehrere Erzählstränge
hat. Oh, okay, ja, jetzt verstehe ich das Problem. Gut. Oh, nee. Von problematischen Erzählsträngen kommen wir zu einem problematischen Buch.
Oh.
Aha. Ich habe etwas gelesen, was sehr schwer zu empfehlen ist. Ich bin auch nur drauf aufmerksam geworden, weil es halt sehr übers Internet gehypt wurde. Ich habe eine Manga-Reihe gelesen, beziehungsweise die erste Season dieser Manga-Reihe. Mhm. Der Titel ist schon Programm. Die Reihe heißt Killing Stalking.
Mhm.
Mhm. Ist verfasst.
Bist du aber irgendwie bei deinen Buchtipps so ein bisschen blutrünstig unterwegs?
Oder? Heute ja, so ein bisschen. Dagegen waren die Rätsel noch Jimo oder harmlos zu dem, was jetzt kommt. Mhm. Triggerwarnung für quasi alles. Wirklich, spreche ich jetzt mal für alles aus. Killing Stalking ist von Kugi verfasst, ist eine Koreanerin, soweit ich weiß. Und die Reihe hat eigentlich auch als Webtoon angefangen. Das gibt es häufig bei Mangas, dass die erst im Internet auf einer eigenen Seite als Webtoon quasi veröffentlicht wurden und dann später gibt es die dann in Manga- oder Manhwa-Form, was halt der koreanische Manga halt ist. Die Geschichte dreht sich um Bam-Yoon, das ist unser Protagonist. Ein sehr schmächtiger junger Mann, der seine Eltern verloren hat, bei seiner Großmutter und seinem Onkel groß wird, wenn man das denn groß werden nennen kann, da er von denen sowohl körperlich als auch psychisch misshandelt wird. Er ist ziemlich unterernährt und hofft dadurch auch nicht ins Militär eingezogen werden zu müssen. Er wird aber trotzdem dort eingezogen. Das ist so eine kurze Hintergrundinfo einmal. Das wird auch nur kurz angesprochen. Während seiner Militärszeit wird er auch weiterhin psychisch und auch körperlich missbraucht. Und Mam-Yoon hat, sagen wir es so, dem geht es psychisch natürlich jetzt nicht so gut. Und es wird auch noch schlimmer, während seiner Schulzeit und auch während des Militärs begegnet er dem Sang-Woo. Und er entwickelt so eine gewisse Obsession mit diesem Sang-Woo, was er als Liebe bezeichnet. Diese Obsession steigert sich dahin, dass er den Sang-Woo stalkt, weil er ja in ihn verliebt ist. Aha. Anführungsstriche. So, die Geschichte handelt jetzt quasi davon, dass er bei Sang-Woo einbricht. Er schafft es auch, in dieses Haus einzubrechen, was durch einen numerischen Code quasi gesichert ist. Die haben da keine Schlüssel oder sonst was, sondern numerische Codes, die du an der Eingangstür eingeben musst. Er schafft es dort auch einzubrechen, sieht sich dort in diesem Haus um, wirft sich auch in das Bett des Sang-Woo und ja, er schleicht dann halt quasi durchs ganze Haus, denn Sang-Woo ist gerade mal nicht da. Er geht in den Keller und was findet er dort vor? Tja, eine gefesselte, nackte Frau liegt im Keller, geschunden bis zum Gehtnichtmehr, die um ihr Leben quasi schreit, nachdem er ihr den Knüppel aus dem Mund rausgenommen hat. Mhm. Und kurze Zeit später bekommt Bam-Yoon dann einen Baseballschläger gegen die Schulter geknallt und wird quasi ohnmächtig. Auf einmal steht Sang-Woo nämlich hinter ihm. Er ist auf einmal doch wieder nach Hause zurückgekehrt. Ja, Sang-Woo ist nämlich auch nicht gerade der reizende Kerl, in den Bam-Yoon so wirklich verliebt ist. Denn Sang-Woo hat auch gewisse psychische Probleme, die auch aus seiner Kindheit entstanden sind. Mhm. Er hält Bam-Yoon dann auch wie die Frau in seinem Keller gefangen. Fesselt ihn und man sieht auch in gewissen Szenen, wie er dort gefangen dann halt lebt, indem er zum Beispiel auch mit einem Bolzenhammer auf seine Beine einschlägt, damit er nicht weglaufen kann. Das ist ganz schön harter Tobak, diese Geschichte. Man fragt sich, glaube ich, gerade auch, was ich da jetzt bitteschön lese.
Ja,
ja. Ich habe mich das selbst gefragt, aber ich war neugierig, weil diese Geschichte, überall wo man nachguckt, die volle Sternenzahl hat. Jeder lobt diese Geschichte. Ich meine, gut, nicht jeder. Ich habe dann letzten Endes auch schlechte Rezensionen gelesen, die sich auch gefragt haben, was habe ich da jetzt gerade gelesen. Aber viele sind so begeistert von dieser Geschichte, dass ich jetzt neugierig war. Die Geschichte handelt wirklich einfach nur von dieser toxischen Beziehung zwischen dem Bam-Yoon und dem Sang-Woo. Und ich weiß gerade auch nicht mehr großartig, was ich dazu sagen soll. Das ist quasi so dieser Einstieg in den ersten Band, den ich ganz interessant fand, weil es die Geschichte ist über quasi drei Staffeln verteilt. Mhm. Die erste Staffel hat 4 Bände, die zweite hat auch 4 Bände und die dritte Staffel hat 6 Bände und dann ist die Reihe auch abgeschlossen. Ich habe die ersten 4 Bände jetzt gelesen. Ich fand den Einstieg in die Geschichte sehr interessant, weil es wirklich interessant ist zu sehen, ist, wie die beiden quasi miteinander interagieren aufgrund ihrer psychischen Bedingungen und dass sie halt beide ein sehr toxisches Verhältnis zueinander haben und auch zu ihren Mitmenschen und eine sehr verzerrte Sichtweise auf die Welt und die Realität. Den zweiten Band fand ich sehr interessant, das war meiner Meinung nach auch der beste in dem Schuber, weil da nochmal genauer klar wird, dass der Sang-Woo definitiv an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leidet und das ziemlich heftig. Borderline-Persönlichkeitsstörung ist halt, wenn du sehr starke Stimmungsschwankungen hast und unter diesen halt leidest, die von gewissen Dingen ganz plötzlich dann getriggert werden, woraufhin du von sehr glücklich auf einmal zu extrem depressiv oder sagen wir mal schlecht gelaunt, ganz milde gestimmt abdriftest. Und das wird in dem zweiten Band sehr gut thematisiert. Es wird da weiterhin thematisiert, wie der Bam Yoon auf einmal realisiert, in was für eine Situation er da jetzt auf einmal reingeraten ist. Da er von dem Sang-woo jetzt nicht gerade freundlich behandelt wird. Der dann auch versucht, in dem zweiten Band zu fliehen, dieser Situation zu entkommen. Was er aber nicht schafft, denn das Ganze hat ja nun mal 3 Staffeln, irgendwie müssen die gefüllt werden. Er schafft es natürlich nicht zu fliehen. Und wie dann die Borderline-Persönlichkeitsstörung bei dem Sang-woo wirklich gewisse Ausmaße annimmt, dass er dem Bam Yoon dann weiterhin noch schlechter behandelt, als er es ohnehin schon tut. Für mich persönlich hat es dann ab dem 3., 4. Band wirklich nachgelassen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich möchte diese Reihe nicht weiter lesen. Die schlägt auch ganz schön auf die Psyche, muss ich sagen. Also es ist kein freudiges Werk. Man geht da jetzt nicht mit einem guten Gefühl raus. Ich wollte diesen Titel aber trotzdem einmal besprochen haben, einfach weil der so gute Rezensionen im Internet hat aber und so eine große Fangemeinde.
Ja, dann frage ich mich aber, was sind das für Fans?
Das weiß ich nicht. Ich meine, gut, eine Geschichte muss nicht immer freudige Themen haben, um gut zu sein. Solange sie
aber
gut
geschrieben
ist. Aber
die ist ja, wie du das beschreibst, auch mit viel Aggressivität gepaart und mit viel, doch irgendwie auch so ein Vernichtungswillen.
Ja, und dann hast du aber im Gegensatz zu diesem Vernichtungswillen und zu dieser Aggressivität halt diesen zweiten Band, den ich deswegen auch am interessantesten fand, der von sehr viel Zärtlichkeit tatsächlich zeugt, wenn ich das mal so sagen darf. Wo der Sang-woo dem Bam Yoon wirklich freundlich gegenübertritt, mit ihm redet, als wären die schon ein langes, glückliches Liebespaar oder gute Freunde, die schon ewig miteinander leben. Und da ist halt so eine gewisse Komplexität in dieser psychischen, in dieser Persönlichkeitsstörung, die das Ganze sehr interessant macht.
Aber nicht so interessant, dass du wirklich alle 4 bist.
Ich hadere echt mit mir. Ich wäre schon interessiert daran, wie es ausgeht, weil auch schon allein angedeutet wird, dass da auch was in Sang-woos Kindheit natürlich irgendwie passiert ist. Seine Eltern sind gestorben und allein schon der erste Band lässt vermuten, dass er in so jungen Jahren seine Eltern ermordet hat, was ich jetzt natürlich nicht bestätigen kann, weil es noch nicht bekannt gegeben wurde in dieser ersten Staffel. Mich würde schon interessieren, aber ich fand den 4. Band schon recht für mich cringy in dieser Beziehung zwischen Bam Yoon und Sang-woo, weil Bam Yoon dann auch in diesem 4. Band zu dieser Erkenntnis kommt, ich liebe den gar nicht, der ist überhaupt nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und ja, nee, also fürs Erste, ich werde ihn nicht weiterlesen. Ich hadere noch mit mir. Kommen wir zu freudigeren Themen?
Nö, eigentlich gar nicht. Okay. Wir werden jetzt sachlicher.
Okay, auch gut.
Also freudig würde ich jetzt nicht sagen. Das ist nämlich auch ein Buch, was ich immer so an manchen Stellen, Kapiteln aufblättere und das durchlese, super interessant finde. Das ist Christian Jakob und heißt Endzeit. Das ist ja ein Sachbuch. Also der Untertitel ist Die neue Angst vor dem Weltuntergang und der Kampf um unsere Zukunft. Und das finde ich sehr spannend, weil er schreibt dann auch Apokalypse Now. Und das eben, das Phänomen kann man ja, wenn man sich umschaut und zuhört, überall beobachten, dass also gefühlt haben wir jetzt eine Polykrise. Also es geht ja nicht mehr nur um, es geht um Klimawandel, Ökologie, Krieg, Inflation, Pandemie. Also es wird ja ständig irgendwelche neuen Kipppunkte gefunden für unsere Entwicklung oder Entwicklung der Wirtschaft. Also es vergeht ja kein Tag, wo man nicht die Zeitung auflegt und irgendwie eine neue Krise den Titel abgibt. Und dieser Autor Jakob, der untersucht halt die die Ursachen, aber auch die Folgen dieser Ängste auf unsere Gesellschaft. Und das merkt man ja aus an sich selbst. Das Ganze hat etwas Lähmendes. Und ganz, also ich habe jetzt erst gestern diese Untersuchung oder Befragung von Jugendlichen gelesen, wo also die der Glaube an eine gute Zukunft für mich als Jugendlichen, also so war die Fragestellung zwischen, und befragt worden sind, glaube ich, 16- bis 29-Jährige, weniger als die Hälfte das bejahen würde. Das heißt, das ist auch der absolute negative Höchststand, der jemals bei so einer Umfrage erzielt worden ist. Dass also weniger als die Hälfte glaubt, dass sie eine gute Zukunft haben wird. Und ich finde, man muss, ja, es gibt sehr viele Krisen und es gibt sehr viele Bedrohungen. Aber wenn man von vornherein aufgibt und sagt, ja gut, also wir sind jetzt die letzte Generation, da wird sowieso nichts mehr, die Menschheit ist zum Untergang verdammt, dann gibt man auch einen Teil seiner Selbstbestimmung auf, finde ich. Und dann lese ich natürlich sowas gerne, weil ich mich natürlich auch in manchen Dingen dann bestätigt sehen oder fühlen möchte, aber andererseits eben auch Fakten sammle. Also es gibt ja durchaus die Fakten, dass der Großteil der Weltbevölkerung noch nie so guten Zugang hatte, zum Beispiel zu den Grundnahrungsmitteln beziehungsweise so Zugang zu Wasser, alles diese Dinge. Ja, es gibt sehr viele, die das nicht haben, aber im Vergleich zu früheren Jahrzehnten sind es bedeutend mehr. Und also solche Entwicklungen muss man auch einfach sehen. Mhm. Aber es wird eben das stellt ja auch dar, es wird auch von den Medien gerne aufgegriffen, denn im Grunde genommen, diese alte Weisheit kennt ja jeder, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Und so wird auch verfahren. Und es wird immer, und das war noch nie so schlimm und das war noch nie so, es wird immer dieses Skandalisieren von allen möglichen Gegebenheiten immer weiter vorangetrieben. Und das treibt eigentlich einen Großteil der Bevölkerung in so eine Schockstarre. Mhm. Und dann hat man natürlich eigentlich wirklich nicht viele Möglichkeiten, ne, wenn man in so eine Schockstarre verfällt. Und er geht auch darauf ein, wem diese Endzeitangst nutzt oder wer sie ausnutzt. Auch das sehen wir, wenn wir uns um uns gucken. Es gibt also Gruppierungen, meistens am rechten politischen Rand, die sich diese Ängste zu Nutzen machen.
Mhm. Merkt man.
Und, was bedeutet das dann für solche Gebilde wie Demokratien? Mhm. Wo lauern denn da die Gefahren? Also da sind ganz viele Aspekte, die auch versucht mit Zitaten, mit Quellenbelegen zu untermauern. Und das finde ich einfach spannend. Das ist nicht so, dass das Buch der Prämisse folgt, ach, ist alles nicht so schlimm oder so. Nein, die Krisen sind da. Aber zu sagen, das ist jetzt so, da kommen wir nicht mehr raus, das werden wir nicht mehr ändern. Und der Klimakollaps kommt auf jeden Fall. Also auch da gibt es ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen der Wissenschaftler. Ja, es wird sich verändern. Ja, wir werden mit bestimmten Auswüchsen dieser Klimaveränderung leben müssen und wir müssen uns da auch anpassen. Aber das ist ja immer so gewesen. Wenn sich eine Gesellschaft nicht an veränderte Bedingungen anpasst, geht sie unter.
Logische Konsequenz, ja.
Und ich finde das wirklich ganz spannend und auch nachher seinen Aspekt, den er dann auch noch berücksichtigt, was macht manche Menschen handlungsfähig, während andere sich ohnmächtig fühlen? Mhm. Also ich denke mir, das kann auch für einen selber so eine Anregung sein. Ne?
Ja.
Wo verhalte ich mich so, dass ich ja mich eigentlich selber schädige durch diese Einstellung?
Mhm.
Das ist... Ich finde sehr, sehr viele Fakten auf, ich muss gerade mal gucken, auf 250 Seiten.
Ja.
Also wirklich sehr viel. Und diese 250 Seiten haben dann nochmal einen Anhang mit Quellen.
Mhm.
Also er legt das schon, was er sagt, ne? Nicht irgendwie so vage formuliert, der auch nochmal ungefähr so, ja, 30 Seiten lang ist.
Okay. Ein Buch für die letzte Generation? Oder ein Buch für alle?
Ich denke eigentlich ein Buch für alle, die versuchen wieder auf eine sachlichere Auseinandersetzung damit zu kommen.
Mhm. Und
ja, sich nicht von Ängsten treiben zu lassen.
Mhm.
Alter Spruch, Angst ist kein guter Ratgeber.
Mhm.
Und versuchen mit den Möglichkeiten, die wir haben, und die Menschheit heute hat wesentlich mehr Möglichkeiten als all die Generationen davor, damit etwas zu gestalten. Es ist nicht so, dass wir ja inzwischen handlungsunfähig wären. Wir machen uns selber handlungsunfähig durch unsere ja, mentale Einstellung zu Krisen.
Mhm.
Und deshalb, also es ist kein, was hattest du gerade gesagt? Kein freundliches Buch?
Kein freundliches Buch? Kein sehr aufmunterndes
kein
Buch?
Kein sehr aufmunterndes. Ja, doch, in einer Weise schon. Es gibt einem wieder so ein bisschen Zuversicht, ja?
Mhm.
Du hast ja Kraft, ne? Du kannst ja was bewirken.
Seine eigene Einstellung zu überdenken.
Genau.
Mhm.
Aber es ist jetzt nicht so der Muntermacher, sage ich jetzt mal.
Also es wirft dir Fakten entgegen und du handelst dann endlich.
Ja, ja, ich weiß nicht, ob man endlich handelt, aber ich denke mir, alleine wenn man diese Fakten mal genau betrachtet, kommt man schon zu einer anderen Einschätzung der Situation.
Mhm. Spannend.
Ja, es ist wirklich spannend und es ist, glaube ich, auch nicht so ganz flott zu lesen.
Mhm.
Aber ich denke, so die Grundaussage, die trifft's schon, ja.
Okay. Ein spannender Abschied in dieser Podcast-Folge. Endzeit. Denn normalerweise hat jeder von uns drei Titel. Ich habe mir mal rausgenommen, heute nur zwei Titel zu haben.
Ah. So, und ich wurde gedrängt.
Nein, ich habe dir gesagt, wenn du zwei bis drei hast. Ich könnte jetzt noch etwas zu einem Manga berichten, den ich angefangen habe und dann auch beiseite gelegt habe. Ich war nämlich einmal in Düsseldorf noch unterwegs bei der Manga-Mafia. Und die hatten diese wunderschöne Aktion, kaufe für 50 Euro ein und du kriegst den Band 1 zu irgendeiner Reihe, die du haben möchtest, geschenkt. Das habe ich natürlich genutzt. Ich krieg ein Manga geschenkt, natürlich nutze ich das. Ich war echt schon fast bei dem Preis angekommen, von daher. Ich habe mir Blue Lock mitgenommen, weil ich schon sehr lange mit dieser Reihe gehadert habe. Nachdem ich Haikyuu gelesen habe und davon überzeugt war, habe ich jetzt Blue Lock Band 1 gelesen. In Blue Lock geht es um Fußball. Ist überhaupt nicht meine okay. Sparte. Mein Sport wird's auch nie werden. Auch nicht, nachdem ich Band 1 gelesen habe. Denn Blue Lock unterscheidet sich doch sehr von Haikyuu. Wohingegen Haikyuu auf wirklich Teamsport und es gewinnt das Team, das zu 6 am stärksten ist, steht. Mhm. Es pusht halt diese Nachricht. Geht es bei Blue Lock quasi darum, dieses zusammen sind wir am stärksten, das steht am Anfang, aber diese Mentalität wird quasi umgekippt auf sei egoistisch, sei der Stärkste. Und das hat mir in dem Manga nicht so gefallen. Es geht darum, Japan ist schon seit längerem nicht mehr Fußball-Weltmeister geworden und ja, ist im Allgemeinen nicht das stärkste Team in dem Manga und die wollen jetzt endlich mal wieder so den Top-Stürmer quasi für sich entdecken und heranziehen.
Mhm.
Und dafür wird quasi dieses Blue Lock, was ein großes Gebäude ist, gegründet und da werden einige junge Talente hineingeladen, die sich einem gewissen Training unterziehen müssen und daraus soll quasi dieser eine hervorragende Stürmer dann hervortreten. Und die Prämisse hat mir nicht so ganz gefallen, weil diese Geschichte wirklich sehr auf Ego getrimmt ist. Fand ich jetzt nicht so toll. Vielleicht ändert sich nochmal, weil der Manga hat jetzt mittlerweile auch schon 9 oder 10 Bände. Das Einzige, was mich wirklich an dem Band begeistert hat, war ein Charakter, der da auftaucht. Wie heißt der noch? Moment. Wo haben wir ihn? Wie heißt der? Blue Lock. So, Meguru Bakira heißt der. Das war der beste Charakter. Der ist auch sehr ulkig. Der schläft gerne mal auf dem Spielfeld und sobald der Ball irgendwie in seine Nähe kommt, wird er auf einmal wach und er wird zum richtigen Tier und auf einmal spielt er los und ich fand ihn sehr unterhaltsam. Er war das Beste an diesem Band und ich glaube, ich werde die Reihe nicht weiterlesen. Mein Gott, heute habe ich aber tolle Empfehlungen.
Ja, doch, also eher so Negativ-Empfehlungen, aber ich finde das ja ganz gut.
Ich meine, es ist eine interessante Geschichte. Blue Lock erfreut sich auch großer Beliebtheit und ich glaube auch, dass die Geschichte super wird. Nur für mich persönlich. Mich hat sie jetzt nicht so angesprochen.
Ja.
Von daher.
Gute Aussage.
Ja. Und damit war es das auch für diese Podcast-Folge.
Okay.
Wir hatten insgesamt 6 tolle Empfehlungen. Und damit verabschieden wir uns. Nächstes Mal bin ich dann wieder mit Annette hier.
Ja.
Yay. Okay. Und wir hören uns nochmal im November, Brigitte.
Auf jeden Fall. Und bis dahin habe ich ganz viel gelesen.
Das will ich hoffen. Wir erwarten 4 Empfehlungen von dir.
Mindestens.
Bis dahin.
Tschüss.